false accusation led to a fight. I was so wrong. She's gone tonight. I was so wrong. I can see it now. Jealousy had twisted me somehow. Yes, it did, and I know it did. False accusation, I can't take back. My mouth was moving, oh, but you know that my mind was off track. I was so wrong. She's gone now. Jealousy had twisted me somehow. Yes, it did. Jealousy, jealousy's got me so mad. Red is all I see. I heard one rumor, let my anger fly. She had an airtight alibi.
Ciao miteinander.
Da ist die Gala. Wie jeden Sonntag von 12 bis 2. Im Studio ist der Butschi, der Jörg und Marina. Zuerst gehört er heute den Bericht zu La Stampa. Dort war am letzten Montag ein Aufstand von 3/4 von allen Insassen.
Und dann machen wir das Telefon mit dem Berner Wortjournalist Urs Frieden, wo wir noch etwas genauer darüber berichtet, über die Hintergründe von der Entlassung oder Kündigung jetzt vom Anstaltsarzt Heierle im Thorberg.
Und zum Schluss machen wir einen längeren Beitrag über eine Veranstaltung, die gestern in Zürich stattgefunden hat. Eine Veranstaltung vom Asylkomitee Zürich zu der Asylfrage und zu der Frage von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz. Wir bringen dann mehrere Aufnahmen von Redebeiträgen, die gestern gemacht worden sind.
I got ants in my pants and I wanna dance. I got rhythm in my shoes and I got to move. I got this feeling way down deep. When I hear music, gotta rock with the beat. Hey, 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 hey.
tick. It wasn't very long before he was through. I had a rockin' pneumonia and a boogie woogie through. But hey, 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 hey. Running to 108, and I was melting ice cubes by the crate. He told my mama that my case was sad, the worst case of rhythm that he ever had. Hey, 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 hey. And that would be my cure. Well, that's exactly what she done. Now my troubles are over and I'm having lots of fun. Hey, hey.
Kurz nochmal zu den Vorfällen. Zwischen dem 5. und dem 6. am Abend vom letzten Montag sind ca. 100 Inhaftierte von La Stampa nicht mehr in ihre Zellen zurückgegangen. Das sind 3/4 von allen Insassen. Sie haben sich auf einem Dach von einem nahegelegenen Anstaltstrakt versammelt und auch auf dem Gefängnishof. Ein paar Stunden sind sie dort geblieben und haben ihre Solidarität gezeigt mit dem 28-jährigen Vito Lotrecchiano, der in der Polizeikaserne von Bellinzona seit Mitte Oktober hockt. Sie haben gefordert, dass der Lotrecchiano nach La Stampa verlegt wird und nicht mehr länger den grauenhaften Haftbedingungen von der Polizeikaserne ausgesetzt bleibt. Im Tessin gibt es einen Vollzugsknast für Erst- und Wiederholungstäter, eben La Stampa. Und das ist in Lugano. Es hocken dort mehr Italos als Tessiner. La Stampa hat ca. 130 Plätze. Und Sicherheitstrakt hat sie kennen. Seit einem halben Jahr gibt es einen neuen Direktor. Der alte musste gehen. Es war eher ein Mafioso-Mensch, der sie jene Skandale gegeben hat, zum Beispiel einmal, wo der Direktor in die Villa von einem Italo-Boss, Mafioso-Boss in die Ferien ist, von einem Inhaftierten. Und nachher ist der Inhaftierte weg.
Verschwunden.
Seit einem halben Jahr ist jetzt ein jungdynamischer dort, der offensichtlich oder also gegen aussen nicht mehr so Bevorzugungen und Benachteiligungen macht. Alle anderen Knäste im Tessin sind Polizeikasernen, die die Funktion von Untersuchungsknästen haben. Die Fälle gibt es dort nicht. Die Inhaftierten sind dem Terror von der amerikanisierten Schmier ausgesetzt, die überhaupt nicht kontrolliert sind. Es kommt vor, dass Leute verhaftet werden und es tagelang geht oder noch länger, bis irgendjemand davon erfährt. In diesen Kasernen, die Anfang Jahrhundert als Superknäste gegolten haben, haben die Bullen freie Hand. Italos kommen noch viel mehr an die Kasse als Tessiner. Aber auch die werden nicht simpellich behandelt. Das mag auch der Grund sein, warum gut 3/4 der Insassen sich an dieser Protestaktion beteiligt haben. Ziemlich alle, die in La Stampa hocken, kennen die grauenhaften Bedingungen von diesen Polizeiknästen. Es ist nämlich total erstaunlich, dass sich Tessiner an so einer Aktion beteiligen, nachdem sie sonst totale Rassisten sind. Den Effekt kennen wir ja auch aus dem Dorf und anderen Anstalten. Es sind immer die Ausländer, die nicht alles mit sich machen lassen, die dann aber herhalten müssen für erstens den Terror von der Verwaltung und zweitens den Verrat durch die Schweizer, die ihre Unzufriedenheit ummünzen in Fremdenhass. Auch in La Stampa funktioniert der Rassismus gegen Italos, die über die Grenzen kommen und versuchen, sich ein bisschen von dem Reichtum der Schweiz anzueignen. Wegen Raubüberfall hocken wenig Tessiner in La Stampa. Sie hocken vor allem wegen Betrügereien und Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Vito Lotrecchiano ist im letzten Oktober an einem Raubüberfall auf ein Bijoutier-Geschäft in Locarno beteiligt. Dort ist ein Polizist verletzt worden. Der Lotrecchiano ist dann noch am gleichen Tag bei einer Schiesserei verletzt und verhaftet worden. Nur einen Tag haben sie ihn im Spital gelassen. Nachher haben sie ihn in die Schmierkaserne von Bellinzona verfrachtet, wo er seit hier unter dem Terror der Polizei muss ausharren muss. Der Lotrecchiano ist auch der, der im letzten Januar von Leuten in einer spektakulären Aktion aus dem Unispital Zürich befreit worden ist. Dort hätte er geröntgt werden. Die Soli-Aktion für den Lotrecchiano und der Protest gegen die brutalen Haftbedingungen hat bis am 10 Uhr abends gedauert. Die Insassen haben Matratzen und Wolldecken angezündet und ihre Forderung gerufen. Schon gerade nach dem Ausbruch dieser Revolte hat die Knastdirektion alle Wachen der Schmierposten mobilisiert. Die Kapo vom Tessin ist zusammengezogen worden. Auch von Chiasso sind sie angereist. Privatleute mit Hunden und Polizeileute mit Hunden haben sich um den Knast postiert. Nicht zuletzt ist auch ein Helikopter von der Rega beizogen worden. Das ganze Gelände war völlig ausgeleuchtet und umstellt. Insgesamt haben mehr als 50 Leute das Gelände umstellt. Nach einem Polizeieinsatz haben die Revoltierenden aufgegeben und sind in ihre Zellen zurückgegangen, nachdem ihnen vom Direktor zugesichert worden ist, dass keine Repressalien gegen sie erhoben wird. Dass das nicht so sein wird, ist ziemlich klar. Es heisst schon, dass von der Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt worden ist. Auf die Forderungen ist auch nicht eingegangen worden. Der Lotrecchiano wird nicht verleiht, angeblich aus Sicherheitsgründen. Die Diskussion über die unhaltbare Situation in den Polizeiknästen soll diskutiert werden, sagen sie. Das sagen sie aber auch schon lange. Der Zustand und die Situation in diesen Bezirksknästen bzw. Polizeikasernen ist auch allen klar. Weiter versuchen jetzt die Bürgerlichen und die Justizbehörden und die Presse, die Diskussion um ein neues Untersuchungsgefängnis wieder in Gang zu bringen. Das Untersuchungsgefängnis soll auf Monte Ceneri oder am Fuß von Ceneri gebaut werden. Und es wird auch geredet von besserer Sicherheit oder mehr Sicherheit und besserer Differenzierung. Als letztes ist ein wichtiger Punkt noch zu erwähnen, dass die Halbgefangenen von Stampino, Stampino ist der Halbgefangenenknast, der gerade neben La Stampa angebaut ist, die Halbgefangenen haben die Aktion unterstützt. Und das ist, finde ich, noch erstaunlich.
Ja, weil sie ja in einer privilegierten Situation sind. Es ist vielleicht noch zu sagen, dass wir haben, die linken Zeitungen vom Tessin durchgeschaut haben und haben dort kein Wort gefunden über den ganzen Aufstand in La Stampa. Und das gibt schon ein bisschen zu denken. Wir haben ein Telefon gemacht noch mit einem Typ aus dem Tessin und er hat auch gesagt, dass sich eigentlich die Linke draussen nicht interessiert hat für die Aktion in La Stampa. Es wird also dort irgendwie ausgesperrt aufgrund von der Tatsache, dass das einfach Kriminelle sind. Und von dort her scheint es einfach nicht gross zu interessieren, was dann effektiv im Knast abläuft.
I wasn't prepared. yard beneath the stars. I made it through another day and here we are. Back in the night. Back in the night. Back in the night. Back in the night. Beneath your love light.
Um dieses Telefon mit Bern zu machen. Vielleicht noch ein paar Sachen zu der Musik. Die ersten beiden Stücke waren Robert Cray Band. Dann haben wir Ike Turner and his Rhythm Kings. Und dann jetzt am Schluss Searching for the Young Soul Rebel, Texas Midnight Runners.
Mein Bern. Sali Urs.
Sali Jörg.
Du hast ja in den letzten Worten den Bericht gebracht über die Entlassung respektive Kündigung vom Anstaltsarzt. Du hast aber auch schon in einer früheren Worte hast schon einen Artikel gebracht über die Situation in der Knast in Bezug auf AIDS. Jetzt eben die Entlassung. Zuerst war es eine Entlassung und nachher ist eigentlich auf Druck von oben ist die Entlassung wieder zurückgenommen worden. Aber der Anstaltsarzt Heile hat dann aus eigenem Willen hat er den Vertrag mit dem Knast gekündigt. Die Kündigung ist passiert aufgrund von dem, was jetzt in letzter Zeit gelaufen ist in Bezug auf die Reihenuntersuchungen AIDS. Kannst du vielleicht sagen, wie ist die Kündigung zustande gekommen? Ist es jetzt darum gegangen, dass er gegenüber dem Knast nicht wollte Informationen weitergeben, was die Ergebnisse sind von diesen Reihenuntersuchungen?
Ja, das ist im Endeffekt ist das nicht der Grund gewesen. Also die Sache hat sich schon seit Längerem hat sich die abgespielt und einfach zuspitzt. Also er hat schon in anderen Sachen ist er auf seine Geheimnispflicht beharrt. Oder? Also die Geheimnispflicht steht ihm ja rechtlich zu. Oder? Und dann durch das AIDS hat sich das einfach zuspitzen mit dem Arzt. Und zwar zuerst bei Einzelfällen und später dann er im Zusammenhang mit dem Reihentest, der ja überall im Kanton Bern in den Knast ist gemacht worden. Und es ist vielleicht ein bisschen undeutlich herausgekommen, jetzt auch in der bürgerlichen Presse, die Geschichte hat aufgegriffen. Es ist also schon so, dass zuerst die Polizeidirektion vom Kanton Bern ihm gekündigt hat, auf Antrag von der Gefängnisleitung von Thorberg. Und dass nachher auf Druck von Ärztekreisen, insbesondere vom Kantonsarzt, dass die Kündigung in ein Provisorium ist umgewandelt worden. Und dass nachher der Dr. Heierle unter dem Druck von den Ereignissen selber gekündigt hat. Das Problem ist, dass der Heierle im Moment total, ich weiß nicht, gefrustet ist. Auf jeden Fall, er selber geht nicht an die Presse und er selber lässt auch nichts raus dazu. Man ist also auf Informationen angewiesen, vor allem vom Kantonsarzt selber, wo ihn unterstützt. Oder?
Ja. Das Provisorium hätte sicher geheißen, dass er in dem Provisorium hätte mit dem Druck nachgeben vom Knast zum Arztgeheimnis aufheben, oder?
Ja, das muss man sicher so deuten, ja. Mhm.
Jetzt die Reihenuntersuchungen, die sind ja in Anführungsstrich freiwillig. Also in der ganzen Schweiz.
Ja.
Wobei in Bern sieht man, dass die Beteiligung relativ gross ist. Das hat sicher auch mit dem fast paranoiden Wellen, die losgegangen ist, mit wie zu viel zu tun, oder?
Also ich muss vielleicht zuerst noch mal schnell sagen, Reihenuntersuchungen gibt es vor allem in den Kantonen Bern und Basel. In den anderen Kantonen kennt man sie eigentlich nicht so. In diesen Orten werden sie diskutiert, zum Beispiel St. Gallen, Sachsen-Ried. Aber bis jetzt gemacht worden, sind sie in Basel und Bern. Und zwar in Bern in jedem Knast, wo eine gewisse Grösse hat. Oder? Also insbesondere Thorberg, Witzwil, St. Johansen, Hindelbank und Bezirksgefängnis Bern-Amtshaus. Und freiwillig sind sie in jedem Fall hochoffiziell. Oder? Aber man kann natürlich nicht mehr von Freiwilligkeit reden, wenn zum Beispiel zuerst mit mangelhafter Information Panik gemacht wird und nachher einen Gefangenen aufgrund von Panik nachher den Test macht. Oder? Das hat dann nicht mehr viel zu tun mit Freiwilligkeit. Oder? Die Ergebnisse waren so im Kanton Bern, dass 10% der Häftlinge, die sich heilen untersuchen, HTLV-3 positiv waren. Das ist eine Zahl, die nicht Zahlen, die man sonst schon gehört, von draussen, oder von den sogenannten Risikogruppen.
Aber es ist ja dann eigentlich vom Knast her panisch reagiert worden, also in dem einen Fall von dem Basler Häftling, wo es der war auch positiv gewesen, und dann haben sie dann, in dem Moment, wo sie das müssen zur Kenntnis nehmen, haben sie ihn in ein Inselspital und dann von der glaub, wieder zurückgeschickt, oder?
Ja, sie haben ihn sogar auf Basel wieder zurückgeschickt, weil es hat so einen Pressewirbel gegeben, oder? Blick hat titelt, erster AIDS-Kranker in einem Schweizer Gefängnis, Fragezeichen auf der Titelseite. Es hat so einen Pressewirbel gegeben, dass nicht Thorberg den Häftling nicht mehr zurück wollen, oder? Alleine wegen dem Pressewirbel. Und der ist jetzt wieder auf Basel zurückgeschoben worden. Aber da die zwei bekannten Fälle, Zwil und Thorberg, die man in der Presse können lesen, das ist ganz klar eine Überforderung von den Vollzugsbehörden, die sich bis zu diesem Zeitpunkt noch zu wenig mit dem Problem AIDS oder eben HTLV-3 positiv befasst haben und völlig falsch reagiert haben und mitgeholfen haben, die Panik unter den Häftlingen zusätzlich noch zu schüren.
Es gibt andere Knäste, wie zum Beispiel Swalwiler Moos, wo eigentlich von der Knastleitung ein bisschen vernünftiger reagiert worden ist. Oder?
Ja, da kann man sagen, dass der direkte Studer von dort, das ist ein relativ ruhiger, christlicher Typ, wenn man das überhaupt darf sagen in diesem Zusammenhang. Der hat das sehr ernst genommen und hat die Gefangenen gründlich orientiert und vermutlich auch in einem ruhigen Ton und hat auch noch Spezialisten beigezogen. Und das hat dazu geführt, dass nachher, wo der Reihentest ist angeboten wurde, dass nur zwei von 65 Gefangenen den Test wirklich machen wollten.
Ja.
Das heisst, dass da unmöglich eine Panik ist ausgebrochen war. Sonst hätte ja mehr den Test gemacht. Also es gibt ja noch das krasse Gegenbeispiel vom Jugendknast Le Prel, das ist auch im Kanton Bern, wo offensichtlich derart komisch oder eben auf Panikmacherei orientiert ist worden, dass dann sämtliche Insassen den Test haben gemacht, also zu 100%. Oder?
Ja.
Das sagt einiges aus über das Klima, das so in einem Knast oder in einem Jugendknast herrscht. Oder?
Ja. Also im Wauwiler Moos zum Beispiel wird es akzeptiert, dass die Beteiligung so gering ist. Das heisst, es wird mehr Gewicht darauf gelegt, dass die Inhaftierten ausführlicher informiert werden.
Ja.
Und das wäre ja irgendwie die Richtung, dass die Reihenuntersuchungen absolut nichts bringen. Also das.
Ja, dort muss man von unserer Seite her klar den Standpunkt einnehmen, dass man auf solche Reihentests verzichtet.
Ja.
Jetzt egal wie hoch das der Stand von der Information ist bei den Häftlingen, aber man muss unbedingt verzichten, weil es macht vor allem Panik schlussendlich, auch wenn die Resultate da sind. Es werden jene Leute, die sich mit diesem Problem gar nicht müssen, gross befassen, werden unnötigerweise auf Jahre raus mit dem AIDS-Zeug konfrontiert und werden vermutlich nie an AIDS manifest erkranken. Es hat jetzt im Kanton Bern, sieht man jetzt schon als erste Konsequenz, dass die Leute psychisch durchknallen. Man hat zwei müssen psychiatrisieren, sogenannt. In Hindelbank hat es zwei Selbstmordversuche gegeben von Frauen, positive Diagnose hatten, respektive eine positive Diagnose erst anfangs erwartet haben, oder? Also noch bevor sie überhaupt das Testergebnis hatten, hat sich die eine Frau wollen umlassen. Also da sieht man eben schon, dass im Knast einfach nicht, das ist niemand da, wo ihm dann hilft, oder? Wenn man dann nebst dieser Knastsituation noch mit einer positiven HTLV-3-Diagnose konfrontiert wird, oder? Und darum gibt es aus unserer Sicht vermutlich nur eins, also auf so Reihentest zu verzichten. Oder? Vor allem für Gegenseiten ist es rein nur ein ein Mittel, für mal ein bisschen statistische Zahlen zu bekommen. Es ist ein wissenschaftlicher Gewunder und nicht mehr, oder?
Ja. Also eben, man muss sehen, dass vom Knast her ja dann nicht die Bedingungen hergestellt werden, dass die Betroffenen damit umgehen können. Im Gegenteil, sie werden ja aufgrund von positiven Status werden isoliert oder eben psychiatrisiert.
Ja, ja. Also zur Isolierung muss ich noch sagen, die meisten Gefängnisse, außer in Zürich, die sagen hochoffiziell, bei uns werden sie nicht isoliert. Oder?
Ja.
Aber wenn man dann mit den Gefangenen selber redet, dann merkt man, dass es eben im Endeffekt doch immer wieder vorkommt. Und wenn es nur eine psychische Isolation ist, indem sie von den Häftlingen gemieden werden, von den Mithäftlingen. Und da muss ich noch ein Beispiel einstreuen aus dem Bezirksgefängnis Bern. Oder? Dort habe ich, als ich die Umfrage gemacht habe, habe ich auch die Auskunft bekommen, dass man die AIDS-Positiven nicht isolieren. Die können also zum Beispiel auch in Dreierzellen sein. Oder? Und jetzt habe ich vor kurzem einen Brief bekommen von einem AIDS-Positiven, der gesagt hat, sie seien zwar schon in ihren Dreierzellen drin, aber sie seien alles AIDS-positiv. Also jetzt in dieser Dreierzelle. Und somit ist das Ganze noch schlimmer. Man tut nicht nur einzelne Leute isolieren, sondern man tut kollektiv isolieren. Man schafft eine praktische Spezialabteilung, oder?
Ja.
Und das ist genau das, was man vom Konkordat her sagt, das will man genau nicht, oder?
Ja.
Also da sieht man einfach das Wahrheitsgehalt und wenn man dann mal geht, schauen, wie es wirklich aussieht, oder?
Ja.
Darum, Zürich ist also im Prinzip noch am ehrlichsten. Die sagen, dass sie isolieren, oder? Die sagen, dass sie nicht in eine Gemeinschaftszelle hineinnehmen. Die anderen behaupten, sie machen es nicht, aber es kommt dann in irgendwelcher Form kommt dann gleich irgendwo eine Isolation vor. Oder?
Ja. Jetzt vielleicht auch noch gesamtschweizerisch, vielleicht die Entwicklung in Bezug auf die Aufhebung vom Arztgeheimnis. Also der Fall in Bern ist jetzt quasi Pilotfall. Stellt sich die Frage, ob in nächster Zeit der Druck auf die Anstaltsärzte ausgeübt wird, und zwar vehement, dass eben im Fall von AIDS-Positiven das Arztgeheimnis aufgehoben wird. Du hast da die Situation in Basel noch beschrieben, in deinem letzten Artikel, und ich bin da nicht ganz draus gekommen. Du schreibst da, dass Polizeidirektor Karl Schneider offensichtlich nicht mit dem Widerstand der Ärzte gerechnet hat. Was ist denn dort genau gelaufen?
Also jetzt zu Basel ist es so, dass die Gefängnisleitung Lohnhof hat ursprünglich wollte, durch ihre eigenen Juristen, also durch Polizeijuristen, den Antrag auf Amtspflichtenthebung formulieren, dass also die Ärzte sich nicht mehr müssen an ihr Arztgeheimnis halten in Fällen von AIDS-Positiven. Jetzt hat Karl Schneider, der Polizeidirektor, hat plötzlich die Weisung herausgegeben, die Ärzte sollen doch das selber formulieren, den Antrag. Und das war natürlich genau das Falsche gewesen, wenn er möchte, dass das Amtsgeheimnis aufgehoben wird. Weil die Ärzte haben überhaupt kein Interesse in keinem Kanton. Die wehren sich. Und jetzt wird das einfach blockiert. Also auf einem Weg ist es jetzt auch gut, so wie es ist. Die Ärzte, also vom Gerichtsärztlichen Dienst in Basel, du wirst das total blockieren, oder?
Ja.
Weil man ihnen aus Versehen den Ball zugespielt hat, oder?
Ja.
Und wobei man muss annehmen, dass man das merkt und dass man dann halt die ganze Sache den Polizeijuristen übergibt und dann wird es dann gleich laufen. Aber eventuell erübrigt sich ja das Ganze, weil im Moment ist ein Vorstoss hängig, das ist erst die Woche auch publik geworden, ein Vorstoss im Nationalrat vom Nationalrat Kurt Meier, das ist der kantonalbernische Gesundheitsdirektor, SPler, peinlicherweise. Der hat jetzt, der Bundesrat tut da jetzt anfragen, ob jetzt da gesamtschweizerisch endlich mal etwas geht.
Hm.
Weil der Kurt Meier ist in Bern auch unter Druck geraten von der Polizeidirektion. Die möchten eben auch vorwärts machen in dieser Frage, damit auch im Kanton Bern das Arztgeheimnis aufgehoben werden kann in Sachen AIDS.
Ich meine, die Basel-Lösung, dass quasi von den Ärzten das Gesuch gestellt würde, das wäre in dem Sinne die reibungslos ist, die also quasi eben Polizeidirektion den Ball könnte den Ärzten zuschieben und in dem Sinne sie ja keinen Druck müssen ausüben. Und von dort her ist es ja gut, dass die Ärzte auf das nicht eingestiegen sind.
Ja, ja.
Jetzt in Zürich gibt es das kantonale Seuchengesetz und da läuft jetzt der Druck quasi über das Gesetz, dass der Arzt eben berufen auf das kantonale Seuchengesetz der Amtspflicht enthoben werden. Wie siehst du das? Gibt es in anderen Kantonen auch die Möglichkeit vom kantonalen Seuchengesetz? Oder ist das wirklich nur in Zürich so, dass sie jetzt das so reibungslos machen können?
Also ich bin überzeugt, dass man in jedem Kanton über irgendwelche Gesetze, Ausnahmegesetze oder Verordnungen wird können, die Weisung vom Bundesrat, respektive die Verordnung vom Bundesrat, den Entscheid, dass man eben die namentliche Meldepflicht bei AIDS nicht einführt, dass man den kann umgehen.
Ja.
Das wird überall wird es irgendwie möglich sein, über irgendwelche Paragraphen. Und wenn es über Paragraphen nicht möglich ist, dann macht man es halt schlichtweg hinten oder?
Mhm.
Jetzt, Zürich hat am schnellsten geschaltet und hat das Seuchengesetz ausgraben und hat es in einem Kreisschreiben schon letzten September bekannt gegeben, wenn also der Häftling sich weigert, den Arzt zu entbinden von der Auskunftspflicht, dann kann der Arzt zum Kantonsarzt gehen und sich vom Kantonsarzt direkt entbinden.
Ja.
Also das ist ein kleiner administrativer Umweg, wo nicht weiter ins Gewicht fällt. Wobei der Ernst Weilemann von der Zürcher Justizdirektion hat behauptet, dass das in der Praxis noch nie vor ist gekommen, bis jetzt im Zusammenhang mit AIDS. Das kann ich leider nicht überprüfen, ob das stimmt.
Ja. Wobei eben die Justizdirektion weitet das ja noch etwas aus. Also sie sagen, es besteht eine Gefährdung von Drittpersonen. Also dort mischt sich so rasant ins Persönliche rein, was die Gefangenen anbetrifft. Das quasi begründet mit dem, das muss bekannt sein, weil die Gefangenen ja, wenn sie Urlaub haben, außerhalb ihre Kontakte, ihre Beziehungen haben und dass die Betreffenden Freundinnen müssen Bescheid wissen, ob sie jetzt sich da in Gefahr begeben.
Jawohl, das ist natürlich schon ein happiges Beispiel, das der Weilemann gemacht hat, das jetzt eben in der Wot drin steht.
Ja.
Dass man dann den Häftling zwingen kann, einen Brief zu schreiben, der Freundin, bei der er den Urlaub hat, beantragt, und deren mitteilen, er sei jetzt AIDS positiv. Oder? Und der Brief würde dann von der Gefängnisleitung direkt abgeschickt, damit man überprüfen kann, dass der wirklich raus ist. Und das würde man dann zur Bedingung machen, bevor dann der Urlaub bekommt. Und das ist eben nur möglich via das Seuchengesetz, weil ja der Kantonsarzt auch noch eingeschaltet werden, damit der Gefängnisarzt kann die Gefängnisleitung sagen, schaut, der hat Urlaub beantragt, aber dabei ist der ja jetzt positiv, jetzt ist die Drittgefährdung da, jetzt müssten wir die informieren, durch den Gefangenen direkt, oder?
Ja.
Die Gefängnisleitung selber dürfte ja dieser Freundin den Brief nicht schreiben,
ja.
Weil sonst würde sie ja das Amtsgeheimnis gegenüber Dritten auch noch verletzen, oder? Und darum müsste sie ihn den Häftling schreiben, und im unter Druck von dieser Bedingung, oder? Und dann selber abschicken halt einfach.
Ja.
Also es ist total fiese Methode, die Briefmethode, das hat mir der Weilemann bestätigt, ist übrigens schon mehrmals angewendet worden, nicht im Zusammenhang mit AIDS, aber im Zusammenhang mit heiratswilligen Häftlingen, wo man hat wollen ausschliessen, dass die zukünftige Ehefrau von dem Häftling, dass die das nicht weiss, was der auf dem Kerbholz hat. Oder? Das heisst, man hat gesagt, du schreibst jetzt deine Brut, schreibst jetzt so einen Brief, dort schreibst du, was du verbrochen hast, wie lange das du musst hocken und wieso das du musst hocken etc. Und erst wenn wir den Brief abgeschickt haben und wenn wir Gewissheit haben, dass deine zukünftige Ehefrau das alles weiss, dann geben wir die Einwilligung geben zum heiraten. Oder? Das nochmal so als Klammerbemerkung zu dem Briefsystem, das jetzt eben bei AIDS eventuell auch könnte, anfangen zu spielen, oder?
Ja.
man müsste vielleicht noch generell sagen, zum Arztgeheimnis, was wir könnten, was wir müssten für eine Haltung einnehmen, nämlich, dass das Arztgeheimnis unbedingt erhalten bleibt. Weil, wenn im Fall von AIDS-positiven Häftlingen das Arztgeheimnis kippt, oder, dann wird es auch kippen im Fall von anderen AIDS-positiven Kreisen. Oder? Zum Beispiel gerade bei Spitälern, wo man noch klinische Blutuntersuchung macht, bei Blutspenden, was ja immer gemacht wird, ja, etc. Das wird dann in x Bereichen wird das immer mehr angewendet, oder? Dass man das nicht würde einhalten würde. Und mit der Zeit hätten wir die schönste Liste von AIDS, von HTLV-3-positiven Leuten, oder, in der ganzen Schweiz. Oder? Und das wäre einfach ein heisser. Ja. Das Argument zieht nicht mit den akuten Fällen. Oder? Das zieht nicht, weil wenn einer akut ist, wenn einer wirklich manifest erkrankt ist, dann kommt er ja sowieso vom Arzt eine spezielle Behandlung über, respektive der Fall selber stellt ja das Gesuch auf Haftentlassung oder Haftunterbruch. Und durch das wird ja das Amtsgeheimnis vom Häftling selber durchbrochen. Oder? Also es ist theoretisch unmöglich, dass ein AIDS-manifester Häftling wochenlang in einer Gemeinschaftszelle wäre und niemand wüsste das. Das ist völlig unmöglich, weil jeder wird sofort, wenn er das weiss, ein Gesuch auf Haftabbruch stellen. Oder? Ja. Und somit würde er selber das Arztgeheimnis verbrechen, oder? Das, was ich auch richtig finde in so einer Situation.
Ja. Gut, danke für das Interview.
Gern geschehen.
Ciao, Urs.
Tschüss, sei Jörg.
What to do, hey!
Scala.
Eine Sendung für all die, die in einer Mühle hocken. Wo man beim Eintritt duschen muss.
Scala. Die Leiter.
Achtung, am 25. Dezember ab Mitternacht macht Scala wieder einmal eine Nachtsendung mit einem offenen Ende. Wir wollen immer noch, dass die Leute uns Wünsche schicken, damit wir die können spielen in dieser Nachtsendung. Und zwar könnt ihr geschickt werden an Scala, alternatives Lokalradio Zürich, Postfach 477 8034 Zürich. Am 25. Dezember ab Mitternacht.
Scala, Scala, die Leiter. Jeden Sonntag am 12. 88,1.
Her snatch, it tastes like a honey, cause she makes that Coca-Cola juice. My baby, she fizzes and she fuzzes, but her pussy, it snaps like a turtle, cause she makes that Coca-Cola juice. My baby, she humps like a wildcat. Her pelvis got the caffeine shakes, cause she makes that Coca-Cola juice. My baby is straight from heaven. My baby, you can sip with a straw, cause she makes that Coca-Cola juice. My baby sends me out for some ice cream. She said, come on down for an ice cream soda. I just had that Coca-Cola juice. Coca-Cola.
So, jetzt haben wir das mit der Musik noch ein bisschen nachgehalten. Nacheinander haben wir gehört Janis Joplin, der Buddy Guy, Junior Wells, dann der Luther Allison und jetzt am Schluss noch die Fax. In der zweiten Stunde von der Scala würden wir, wenn wir über, über die Veranstaltung berichten, die gestern im Zürcher Volkshaus aus aktuellem Anlass vom Asylkomitee Zürich gemacht worden ist, berichten. Als erstes werden wir einen Ausschnitt aus einem Bericht von einem Chilen über die Situation in einem